Wir sind in der Nogatstraße 3, sag mir das Handy, und zwar in der Naturweinbar Liesl in Berlin. Und der, hier sitzt der Herr Winkler und Herr Maden.
Hans Czerny.
Hans Czerny, genau.
Wie kommt man Winkler, Herr Maden?
Ich komme Winkler, Herr Maden. So verblödet schon, von Winkler, Czerny natürlich. Ich komme Winkler, Herr Maden.
Ich verbinde eine lange Freundschaft mit Egon Berger und es ist mir eine Ehre, dieses Wochenende.
Egon Berger ist der, der die Liesl macht. Ne? Der Wirt der Liesl ist der Egon Berger.
Mit Wolfgang Baumeister.
Mit was?
Der Wolfgang Baumeister.
Genau, der Schneckerte aus Bayern.
Der langhaarige Öko-Freak,
ja, wie wir es erwarten von der Natur, ein paar die langhaarten Zodigen. Wir trinken jetzt zum Anfang was?
Also zum Einstieg die Rieslingsäure, weil das unser Rescherster ist. Ein Riesling vom 20er Jahr, der 2 Jahre gegoren hat, aber wunderbar die Marille ein bisschen ausarbeitet und die Minerale kommt jetzt ein bisschen.
Kann man die Musik ein bisschen leiser machen? Geht das ganz kurz noch für 15 Minuten? Danke.
Er steht nicht am Lössboden, wie das meiste bei uns in Fels, sondern er steht eigentlich auf einer alten Meeresküste. Da liegt der Sandstein auf dem Gneis drauf. Ja. Und der Riesling Weingarten ist 30 Jahre alt, also er zieht ein bisschen vom Gneis die Mineralik mit.
Ja.
Hat eine wunderschöne Entwicklung der Wein jetzt.
Also, wie war deine Entwicklung eigentlich hin zu dieser biodynamischen Bewegung? Du machst es schon länger, oder?
Ich finde es schön, dass ich 10 konventionelle Jahre das Schulrezept gemacht habe.
Nochmal, haben Sie verstanden?
Ich habe ungefähr 10 Jahre lang das Schulrezept praktiziert, was ich in der Weinbauschule gelernt habe, damit du von der anderen Seite auch mitreden kannst.
Okay. Also konventionellen Weinbau.
Genau.
Okay.
Mit allen Chemiesachen und alles. Allerdings muss ich sagen, also der Weinskandal hat uns so geprägt, dass...
85, der große Skandal in Österreich, wo der quasi die gesamte Weinlandschaft in Österreich umgebaut hat, der sogenannte Glykolskandal.
Wo die verzweifelten Väter uns die Sache in die Hände gelegt haben, ja. Haben gesagt, geh, jetzt magst du's du.
Das war eine große Revolution eigentlich, ne? Die Leumers, der Heinrich,
ne? Ja, die Väter. Es war eine Generation eigentlich, ja. Denen da eigentlich die Möglichkeit geboten wurde, weil alles am Scherbenhaufen auf der Erde ging.
Meine Generation, ihr wart so alt wie ich, ungefähr um die 20, irgendwas über 20, ne?
Wir waren sehr jung, aber deinen Leuten sind die Augen aufgegangen, waren sie wirklich bessere Weine, trockene Weine, nicht gemachte Weine, sondern Weine mit wenig Manipulation. Das war unser Ziel, aber uns hat noch ein bisschen was gefehlt vom Boden her. Also damals waren die Keller noch nicht alle perfekt, die Rebsorten haben wir geschaut, welcher Boden passt für was für Rebe. Und eben bei diesem Riesling...
Das war alles sehr neu, ne? Das war alles total neu.
Na, wir haben natürlich im Ausland ein bisschen mal umgeschaut, Dinge, die die Väter gar nicht gemacht haben.
Ja.
Es war ein geschlossener Markt, aber man hat uns gesagt, lieber...
waren die ersten, die auch ins Ausland gegangen sind. Ne? Einige davon.
Und ja, aber wir haben uns gefreut auf Europa. Ja. Also wir waren die Generation, die offen auf das Zugang ist, während die Väter die Hände zusammengeschlagen haben, jetzt wird es schwierig. Und wir haben gesagt, super, wir Weinbauern, wir haben einen Vorteil.
Das waren die 80er Jahre. Das war einfach.
Das war eine Herausforderung für die Landwirtschaft. Aber ich muss sagen, für gute Produkte beim Wein, auf einmal hast du einen größeren Markt gehabt. Also
ja, genau.
Ich genieße das heute noch mit meinen Franzosen, Italiener, Freunde. Du bist in einer Familie, eine Winzerfamilie. Ja. Wenn du jetzt einen guten Bio-Wein machst.
Oder wo ist das später entstanden?
Nein, also wir haben mit der Sache, wir haben aus einer schwierigen Situation, haben wir als Österreicher die Sache in die Hand genommen. Und heute muss man sagen, wir haben erfolgreich unser Image aufgebaut. Wir waren No-Names, waren Nullen.
Nullen, genau. Das ist Ding, ja. Und du hast dann bei Weingut Winkler, Herr Maden, nein, bei Weingut Winkler, Czerny.
Wir waren immer Nachbarn in den Weinführer, der Winkler, Herr Maden.
Ja, eben, deswegen, ich fotografiere ja alles und das ist mein fotografisches Gedächtnis, tut dir wahrscheinlich dann, aber den Namen tun wir immer schwerer, weil ich auch schon verblöde langsam. Und die Dingsbums, wann hat es begonnen mit der Biodynamie?
Genau, also es war ein Zeitfenster.
Bio Biodynamie gleich?
Nein, wir... Eigentlich waren bei mir Gäste aus dem Müllviertel, die Erde und Saat, die von rein gibt es heute noch und die haben uns ein bisschen inspiriert.
Wie lange ist es
her? Du hast es nicht traut. Ende der 90er Jahre haben wir die besucht, aber wir haben noch ein bisschen die Kenntnisse gefehlt. Ein Zeitfenster um 2000 ist aufgegangen,
ja.
Da waren mehrere Freunde, der Salomon Fritz, der Söllner Toni,
genau,
und ich.
Ja.
Und diese Seilschaft, also wir haben uns gegenseitig anrufen können, wir sind durch die Weingärten gestapft, haben zum Beispiel auch gesehen, hörst du mit dem Rotwedliner, müssen wir auch was machen. Wir haben den Grünwedliner geschaut, dass er besser wird, den Rotwedliner haben wir komplett vernachlässigt gehabt.
Also jetzt im Glas ist ein Riesling.
Das ist jetzt ein Riesling, ja.
Ein 20er Riesling.
Ein 20er Riesling, ein sehr spätes, kühles Jahr.
Die Lage, oder ist das jetzt so?
Die Lage Welfel. Die Lage Welfel ist ein geologisches Fenster, wenn man da auf der Riedenkarte.
Genau, Werfel, den Autor, ne? Aber egal.
Der Franz, ja. Genau. Aber es ist nicht ganz geklärt, wieso das so ein witziger Name ist mit 2 E. Also es klingt ein bisschen mittelhochdeutsch, aber es ist eine alte Riede. Wirklich. Und ein Teil von diesem Weingarten gehört noch Stift Göttweig.
Exzellent, ja.
Er hat eine schöne...
Wie lange liegt er auf der Maische?
Also er war... vor, in der Weinpresse war er über die Nacht, also kann man sagen 10, 12 Stunden. Also Stil des Weinguts ist immer ein bisschen lange Kontaktzeit mit den Schalen, so ein bisschen an Rückgrat durch die Tannine, im positiven Sinn. Beim Riesling ein bisschen kürzer wie beim Grünen.
Ich finde ihn exzellent, ja. Es ist ein Einstiegswein, das ist schon eine Lage, ne? Es ist nicht kein Einstiegswein.
Der Welfli ist eine tolle Lage, wo der Boden ein bisschen karger ist und eben dieser Sandstein. Das ist eine Besonderheit, während meistens haben wir in Fels ja nur den Lösboden, wir kennen überhaupt keine Steine im Weingarten, aber dort schon im Welfli.
Im Fels am Wagram, im Gebiet Wagram, ne?
Genau. Der Wagram ist eine Region, die an der nördlichen Donauküste ist und durch diese Stufenlandschaft schauen praktisch diese Lösssanddünen nach Süden zur Sonne.
Eine Region, nach der in Frankreich Straßen benannt wurden. Ne? Aber wir wissen ganz genau, das hat damit nichts zu tun, sondern mit der Napoleonschlacht.
Das ist mehr das Geologische. Ne? Der Wagram ist ja auch eine Erhebung entlang des Flusses. Ja. Aber der Napoleon ist bei uns vielleicht durchgezogen, aber die Schlacht war östlich von Wien.
Ist er nicht durchgezogen?
Er hat seine Spuren hinterlassen.
Du und was ist das Endverbraucher?
Der Riesling wird für den Endverbraucher bei uns mit 13 Euro gehandelt, ab Hof. 13 Euro ab Hof, ja.
Das ist zu wenig, sage ich dir gleich mal.
Das ist richtig.
So wie der schmeckt, ne?
Also
so
ich muss sagen,
5 Euro zu wenig.
Also ich muss sagen, was ist bei uns nach Corona mit der Inflation und so passiert?
Nein,
also
mir. Aussehen.
Ich will nicht ausreden.
Das ist 5 Euro zu wenig. Lass mich das so stehen, ja? Und versuche das Ganze zu relativieren.
Die Lagenweine müssen ein bisschen auf, während ich finde so die einfachsten Qualitäten
schon mit 10 Euro. 5 Euro zu wenig, ja? Sag ich dir, wie das ist, ja?
Das Glas hat sich verdoppelt, die Kartons.
Das hat Kraft, das hat Wumms, ja? Es hat Charakter, ja? Es hat das Steinobst leicht zurückgehalten. Es hat dieses leicht delikate vom Naturwein, das es ja ist wahrscheinlich, aber
durch,
doch nicht.
Durch, ne? Die Gärung auf der Hefe hat der so eine Stabilität und der hat sich die Hefe komplett zurückgenommen, aber der Wein hat so ein Fleisch, so
ein burgundischen Charakter hat der Wein fast.
Mehr als dieser Riesling wird sicher noch viele Jahre halten.
Absolut, 20 mindestens. Gehen wir zum nächsten, was ist der nächste?
Also ich würde sagen, kosten wir zwei Grüne mit Lina, zwei klassische. Der erste ist der Funkberg von Lösboden mit 20 Meter Dicke, ein 50-jähriger Grüne mit Lina Weingarten. Der vom Jahrgang 23, also da hat der August hat jetzt sehr viel Regen gehabt, deswegen hast du ein bisschen eine knackigere Säure.
Auch der hat wieder diesen schönen, erdigen Charakter, den deine Weine ja immer haben, die kennst du ja schon ein bisschen länger. Diesen erdigen, sattmachenden Charakter.
Ne? Wir arbeiten mit der eigenen Hefe.
Ja, das ist wichtig.
Ja. Aber wir filtern nicht, also diese Feinhefe ist lang mit den Weinen zusammen und erst wenn er absetzt, dann überlegt man, ob man in die Flasche geht.
Das ist sehr oft ein sehr gut belegtes Wurstbrot. Also nicht im Bösen gemeint, sondern im Positiven gemeint.
Alle meine Kunden sagen, Herrst, ich erkenne deine Weine wieder. Ich weiß nicht, was das ist. Aber
das ist leicht zu erkennen sogar. Das ist eine richtige Handschrift, die man auch leicht erkennt.
Wir haben keine Berührungsängste mit dem Lebendigen im Wein. Er muss zur Ruhe kommen, der Wein, und dann sagst du, okay, jetzt ist eine Stabilität, dann kann man ein bisschen schwefeln. An und für sich sind wir als Naturweinwinzer sehr traditionell mit dem Ausbau. Es ist schon.
Ja, aber es ist schon ein Naturwein, ja, okay, aber es ist ein klassischer Naturwein. Also es hat eine große Klassik dabei. Ne?
Ich muss mich entschuldigen, der hat sogar eine DEC-Bezeichnung, der Funberg, weil Funberg ist eine der wichtigsten Lagen bei uns. Und Funberg. Ich will schon. Funberg, das Rauchige, manche sagen, der Löss gibt ihm das. Funberg. Okay. Ist, ich weiß es nicht, es ist sicher einer der schönsten Lagen bei uns und wie gesagt, die Feuchtigkeit fängt der Löss 20 Meter auf, du brauchst nichts bewässern, das ist auch eine Besonderheit. Okay. Okay. Also auf den sind wir stolz, auf den Löss und auf diese Mineralik, die der Löss entwickeln kann, wenn die Wurzeln schön tief drinnen sind. Das ist eigentlich Wagram.
Okay. Gehen wir weiter, oder? Ich brauche jetzt einen Spucknapf, was es gibt. Oder ich trinke das einfach aus, da bin ich betrunken, weil das Interview
ist. Ich hol was.
Also ich kann mich auch antrinken, das geht auch. Ne? Das habe ich schon öfter mal in meinem Leben gemacht, mich angetrunken. So ein Spuckglas haben wir bekommen, alles klar. Ein Schüttglas, gut, dann schaut man kurz weg. Günther Wettlina und die anderen.
Jahrgang 19, bisschen 19, Jahrgangstiefe.
Okay. Was haben die jetzt also für Endverbraucherpreise? Der Funberg.
Der Funberg hat 11 Euro.
Also auch das zu ist wenig, jetzt reicht es.
Verglichen mit dem Welfel, das ist Grüne Wettlina Welfel, verlangen wir 19 Euro ab Hof. Und es ist eine wunderschöne Lage, wo der Grüne Wettlina so gegen Ende Oktober, Anfang November immer gelesen wird. Ja. Eine kühlere Lage, wo du aber sehr viel Konzentration erreichst.
Okay. Das ist jetzt die Lage.
Jahrgang 19.
19 Lage was?
Welfel, wieder.
Ja, wieder Welfel.
Wieder Welfel.
Wie ist der Rebsortenspiegel? Grüner Veltliner ist wie viel?
Wir haben 60% Grüner Veltliner im Weingut, 15% Roter Veltliner und 10% Riesling. Warum? Weil wir nicht so viele Böden für den Riesling haben und diese 1,5 Hektar.
Würdest du gerne mehr Riesling?
nein, ich liebe diese Sorte und liebe den Wein in seiner Entwicklung, aber bei der Ernte, ich würde es in 2 bis 3 Tagen punktgerecht nach Hause holen, wenn es regnet.
Verstehe.
Das zu viel Riesling macht auch wieder Stress.
Ist klar.
Den Grünen kannst du hängen lassen, wenn es regnet, da tauchen wir durch.
Und du bist eh mit, jetzt seit wann?
Also als wir auf Bio umgestellt haben, hat es ein paar Jahre gegeben, wo man dann gesehen hat, aha, da gibt es das mit der Herrandl und keine Ahnung, dann haben sie zu dritt,
das viert. Das glaubt ja niemand, dass es funktioniert mit der Herrandl, aber es funktioniert.
Ja? Also man muss sagen, das, was rauskommt, ist das, was zählt. Nicht? Und ich erzähle deinen Kunden nicht irgendwie die ganze Geschichte.
Hey, es ist seltsam. Also ich habe das ja auch gemacht in Italien bei Kappa mal, bei diesem Weingut, wo wir da waren. Da gibt's einen, haben wir den Enologen gehabt, haben wir auch die Herrandl vergaben. Und ich habe gedacht, das ist der allergrößte Blödsinn der Weltgeschichte. Ich habe gedacht, sowas Bescheuertes, ne? Dieses ganze Steiner-Ding. Aber es hat funktioniert.
Es hat
funktioniert. Es war Trauben waren andere, die These. Alles war anders. Ja? Auf einmal in einem Jahr. Ja?
Also wir waren nach dem Schulrezept natürlich offen, dass man ein bisschen andere Wege, eine andere Perspektive einnimmt.
Das glaubt
man
doch nicht, wenn man es hört, und dann schiebt es doch trotzdem.
Ne? Ich glaube, da geht es nicht darum, um Glauben oder ja, nicht, sondern ums Probieren und Arbeiten. Nicht?
Genau.
Und das zeichnet schon die österreichischen Winzer aus. Also das sagen auch unsere Nachbarländer, ihr Österreicher, bei euch findet man alle Strömungen. Und das Interessante ist beim Demeter, also du kommst auch in Kontakt mit Ackerbauern, mit Gemüsebauern, also diese Vielfalt der Landwirtschaft, die wir eigentlich als Weinbauer normal überhaupt nicht mitkriegen.
Ja, ja.
Und das Schöne ist, wenn du verbinden kannst in deinem Weingut, du berührst dich mit Berufskollegen und bist nicht nur in deiner Branche. Also das haben wir auch mit Slowfood dann kennengelernt, wie du dich ergänzt und wie du dich präsentierst. Und wir haben einfach mehr eigentlich von unserem Beruf, von unserem Wein, wenn wir uns ein bisschen übergreifend zusammenarbeiten, horizontal.
Ja, ja.
Aber um auf Demeter zurückzukommen, also diese Methode beruht darauf, dass du ein bisschen zurück, ein bisschen autarker der Betrieb, zum Beispiel sind wir ein Winzer, ein Weingut mit einer Rinderherde, wo du selber einen Kompost machst.
Du hast eine Rinderherde quasi. Ich habe eine Rinderherde.
Eine kleine.
Und die macht einen Kompost und das ist ja gut. Ja.
Ich ernähre sie mit meinen eigenen Flächen, also der Klee und das Heu. Und das der Kompost,
super.
Also der einjährige oder eineinhalbjährige Kompost, wenn du das im Weinbergboden alle paar Jahre mitbringst, er hat mehr Wasserspeichervermögen. Das ist eins der Sachen, wo du sagst, okay, das hat das Weingut in seiner Qualität gehoben. Nicht? Das ist schon ein Schritt.
Willst du gehen?
Ich muss jetzt kurz gehen, ja.
Genau, was fällt dir ein? Der Tag geht los, die Leute drängen sich vor der Tür und du haust einfach ab.
Der Egon ist
da
drauf. Ja, wir also halten die Stellung.
Das Berlin gehen, der Bayer haut ab hier. Mensch, Alter, kommst du wieder oder was?
Ne? Ich komm dann wieder.
Ah, gut so. Ne? Kommst du wieder oder was?
Ja, freilich.
Der Bayer.
Logisch.
Also
viel Spaß dabei.
Ja, danke.
So, gehen wir weiter im Wein.
Weinmäßig, wir waren jetzt beim 11. 19er Jahrgang. Aber jetzt probieren wir den Roten Veltliner da.
Der Roten Veltliner ist jetzt wichtig. Ja? Das ist wichtig.
Das ist eine ziemliche Geschichte.
Bitte bring den Roten Veltliner. Weg ist er, weg ist er.
Ja?
Dafür ist der bayerische Wirt wieder da, der Blumen in der Hand hält. Für wen? Für die Liebste. Für die Liebste. Da. Wir Südeuropäer quasi, wir können das ja noch flirten und attraktiv sein für Frauen. Der Norddeutsche kann das ja nicht.
Wir waren noch nie attraktiv für Frauen. Das war immer so eine Zweckgemeinschaft da oben.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du mit 18 sicherlich wahnsinnig schnuckelig ausgesehen hast. Ne? Mit diesen Schneckern und so. Das bisschen leninistisch, mehr revolutionäre, ne? Was dabei war, das kleine Leninistin.
Das hat gedauert für die Schneckern, können wir sagen.
Das kleine Leninisten-Ding in dir drinnen, das hat schon sicherlich gewirkt. Du lachst nicht, das stimmt doch, oder?
Ha?
Gib mir doch recht, wenn ich sage, du warst gut aussehend mit 18.
Ich glaube nicht.
Mein Gott, die Männer, immer so Männer. Das ist halt so eine seltsame Spezies. Seltsamerweise gehöre ich dir an.
Das ist jetzt der 23er.
2023, Kühler
mit Roter Veltliner, ein Ortswein, Fels am Wagram heißt er.
Ja.
Also in dem Stil.
Preisklasse, Endverbraucher.
Preisklasse, 12 Euro.
Super Nuss, gleich einmal einatmen und Haselnuss.
Er hat so ein bisschen was Extrovertiertes, aber am Gaumen hat er ein wenig einen Schmelz.
Das extrovertiert er nicht. Also richtig viel Haselnuss, leicht Olive, Haselnuss. Olive habe ich auch. Ne? Also in der Nase und riecht mit und sagt was.
Also im Gegensatz zum Grünen Veltliner hat er eigentlich fast was Feminines, Probiges.
Mhm. Ja.
Wieso spricht er die Leute an, denen der Veltliner zu sauer ist?
Kann ich verstehen, ja.
Aber es geht nur, wenn du da gescheite Reife hast. Dankeschön.
Und ich finde, rund um Veltliner, es hat ja mit Veltliner eigentlich nichts zu tun, oder wenig zu tun.
Genetisch gar nicht, das ist ja ziemlich alte Sorten, wo man eigentlich die Eltern noch nicht gefunden hat.
Komischerweise Veltliner, ne?
Also erstaunlicherweise hat man in Neuburg als Kind identifiziert genetisch, okay, und die große Überraschung war auch der Malvasier als ein Kind. Rotveltliner Malsilvana ist Malvasier, okay, der von den Römern eigentlich überall verteilt worden ist. Also genau, ist eine alte Geschichte.
Das ist eine alte Geschichte.
Der Rotveltliner.
Wie viele Hektar gibt es davon?
Ja, erstaunlicherweise irgendwo zwischen 250 und 300 Hektar in nur Österreich. In Österreich, ja. Wobei der Wagram zu 90% ist dominiert.
Und warum trinke ich nicht mehr rote Veltliner?
Ja, wäre fast ausgestorben. Also wir haben vor 20 Jahren damals, als wir umgestellt haben.
250 Hektar oder 300 Hektar und ich trinke von dir die Flasche, sonst trennen uns zwei andere Winzer, sonst weiß ich nicht.
Also am ganzen Wagram gibt es fast keinen Winzer, der sich nicht ohne rote Veltliner nicht auf die Straßen traut. Also wirklich, das hat sich umgedreht. Als wir begonnen haben.
Merkmal mehr, ich bin nicht mehr in der Zeit.
Am Wagram ist es so, dass der rote Veltliner mittlerweile unsere Perle ist, wo jeder stolz ist.
So?
Ja, weil es einfach ein schöner Wein ist und weil die Winzer, okay, können schon Wein machen, muss man sagen.
Gut, der rote Veltliner ist viel. Wer ist das Multigut? Hat das auch rote Veltliner, das riesige Gut, was er Ding gebaut hat, der Werbetyp aus Linz.
Ja. Der Johnny ist der Lukas.
Okay,
der Strobe. Der Strobe, ja.
Genau.
Der Papa lässt den Junior werken und.
Also, ich kenne den Papa, ne?
Nein, es war irgendwann mal zu Weihnachten vor zwei, drei Jahren bei uns im Kostraum. Da hat er die ersten.
Aber Produkte. Hat er auch Rotwein drin?
Ja.
Das wusste ich gar nicht. Wieso weiß ich das nicht? Ich denke, diesen Sandstein-Schotter da von der Donau.
Nein, ein Freund von mir ist ein Kellermeister mit Lukas im Keller und. Er hat schon gesehen, dass das für die Gegend typisch ist. Und der Lukas ist, glaube ich, schon ein guter Bursche.
Ja.
Und ich finde es toll, dass auch so ein Betrieb auch den Rotveltliner kultiviert. Und das müssen alle Wagram, wir müssen einen gescheiten Rotveltliner haben. Das ist die beste Gebietswerbung für uns. Wir brauchen nur einen guten Wein machen. Wir brauchen kein Monopol oder so. Der Wagram war eine althistorische Gegend, wo immer alles gut gewachsen ist. Nur wir waren underrated. Und wir waren ein bisschen schon im Windschatten hinter Wachau und Kamptal. Und eigentlich
ideal liegt, ne? So ein langes Ausläufergebiet.
Ja, aber wenn man jetzt die Weinführer aufschluckt, sind viele Betriebe des Wagrams und irgendwelche Weinführer gut bewertet mit den Punkten. Aber was uns gefehlt hat, war irgendwas, was uns unterscheidet. Was ist anders? Was ist besonders bei uns?
Ja.
Und das macht einfach diese Sorte aus.
Was besonders ist das Rote Veltliner oder auch diese Landschaft, wo diesen Lössknick da interessant, aber doch etwas langweilig ist. Also eine interessante Sache, die war raus, ist viel spannender.
Sanft, ansteigend.
Ein bisschen langweilig.
Also ich vergleiche das mit einem Theater, wo du mehr oder weniger mit der Stufenlandschaft, das sind wie die Ränge des Theaters und die Bühne ist die Sonne, wo du über die Donau schaust und es ist wirklich wie ein Amphitheater, wenn du erlebst, wie die Sonne wandert und wie sie untergeht, du siehst den Schneeberg, du siehst den Ötscher, die 2000er, die niederösterreichische Grenze, es ist was sehr Reizvolles.
Ich finde es an der Gegend, dass es ein bisschen langweilig ist, ein bisschen, ja, aber in dieser Langeweile liegt auch dieser Reiz des beginnenden Weinviertels auch, ne? Also die beiden Ebenen liegen sich da,
ja.
Es hat einen gewissen Reiz, es hat schon das Östliche. Die Wachau oder auch das Gremsland Kamptal ist ein bisschen westlicher, ist ein bisschen,
ja,
ein bisschen süd. Und der Wagram hat das Östliche, hat das die Donaumonarchie Weinbaugebiet.
Nein, das ist aber was Historisches. Aber die Kellergasse ist überhaupt nichts Langweiliges, da spielt es sich ab.
Fantastisch.
Das ist eigentlich unser Kulturgut, die Kellergasse.
Was in Deutschland richtig fehlt, ne? Also diese echten langen Kellergassen, die er Wagram
hat. Mein tschechischer Importeur hat uns eingeladen zu einer, das ist so eine Gebietsgemeinschaft.
Wie importiert ihr das aber gleich? Wie verkauft ihr Tscheche?
Also das Interessante war, was verbindet eigentlich uns Österreicher, Slowaken, Tschechen, Ungarn? Wir haben alle Kellergassen. Das ja, kommt aus einer Geschichte.
Ja, Weinbau der Donaumonarchie.
Und 1848 wurde der Weinbau erlaubt den Winzern, dass sie sich selber vermarkten. Und genau, da sind die Kellergassen entstanden.
Das Einzige übrigens, was von der Revolution, von der 48er Revolution geblieben ist, ist das, was ja niemand beachtet hat. Also alles andere wurde erschossen. Ja, und das durfte bleiben.
Ja, und das ist eigentlich hochinteressant, wie das eigentlich noch nach wie vor gepflegt wird. Und da wird Weinkultur gepflegt.
Nichts ist typisch österreichischer, ne? Die Revolution stellt man an die Wand und knallt sie alle ab. Den Winzer sagt man, ihr dürft euch selber vermarkten. Ja,
aber dass uns das verbindet auch. Und der Wein ist eigentlich, was uns verbindet, was die Menschen verbindet, was das Gespräch, aber was auch über Kulturen hinweg eine gemeinsame Sprache darstellt.
Ja, das ist auf jeden Fall. Das hast du jetzt schön gesagt, ne? Wunderbar.
Da bin ich überzeugt davon, wenn man jetzt zum Beispiel über alkoholfreien Wein redet und einen gescheiten Wein.
Jetzt gehen wir zum Rotveltliner zurück. Was sagst du, was macht den aus? Was macht Rotveltliner aus? Warum soll ich einen Rotveltliner trinken? Da hören jetzt viele Leute,
wir haben
das nie gerne getrunken haben.
wir haben gesehen, dass wir was für die Sorte machen müssen, weil er sonst ausgehackt wird nach der Reihe. Also, und wir streben die Reife an. Also du musst es schaffen bis in Oktober, dass die Trauben schön rot werden, weil September ist noch grün. Und wenn du diese Aromatik mit der schönen Reife zusammenbringst, mit gesunden Trauben,
aber er ist dann anfällig, oder? Ein bisschen
nur dann, wenn diese Rebe nicht auf dem richtigen Boden steht, weil er hat eine große Vitalität.
Und der falsche Boden für untere Leder?
Na, zu viel Feuchtigkeit, zu viel Wuchskraft, zu viel Stickstoff.
Also einen trockenen Boden mit Steinen.
Und ja, und der Traktor, der durchhockert, das ist ganz schlecht. Du brauchst wirklich eine gescheite Begrünung und dass er runterkommt.
Dieser untere Leder heißt nochmal wie?
Rote Wettiner Fels am Wagen, mein Ort zu einem Stil meines Vaters, wo vor verschiedenen Lagen in ein Fass der Rote Wettiner zusammen.
Was ist der Quanta?
12 Euro.
Endverbraucher.
Endverbraucher, ja.
Okay, dann
das ist Einsteiger Rote Wettiner. Hingegen, da haben wir eine Einzellage. Das ist jetzt.
Magnumflaschen.
Ja, kostet man zuerst den Jüngeren. Und dann haben wir noch einen 20er vom Brindelsgraben.
Jünger
ist was? Naja. Also, das ist jetzt der 23er, der ist noch nicht abgefüllt. Mea culpa vom Brindelsgraben. Also, wenn man da auf der.
Langsam sprechen. Wie ist die Lage?
Wenn man da schaut auf der Karte, da ist der Brindelsgraben.
Ich nehme das nicht mit der Kamera auf, sondern nur mit dem Mikrofon.
Ich beginne zu beschreiben. Also, der Brindelsgraben ist praktisch am Hang ganz oben auf 380 Seehöhe. Und die Donau fließt auf 180 und diese Stufenlandschaft, das geht hoch.
Brindelsgraben,
ja. Das klingt
so wie,
da war ein Brunnen. Man hat halt früher die Viecher trinken müssen.
Das ist ein Fantasy-Roman, Brindelsgraben.
Tatsächlich.
Herr der Ringe, der Brindelsgraben.
Nein, ist ein sehr schöner Name.
Ja, ja.
Aber das ist auf der Riedenkarte von 1820 auch schon so beschrieben.
Hast du die Fee von Brindelsgraben gesehen? Nein, dort ist Mordor.
Hokus Pokus.
Ja, genau.
Nein, er zaubert schon dadurch. Es ist ein bisschen trockener und der Rote Wettiner bleibt gesund.
Er hat so eine wahnsinnig süffige, traubige Nase. Also irrsinnig süffige Nase. Gehen wir rein in
den steckt ein Potenzial, wenn du das schaffst. Wenn du die Beere kostest bei der Lese, wünscht man sich, dass man das in den Wein in die Flasche.
Da, was riechst du da? Also, was riechst du da?
Naja, ich koste einmal den. Ich hänge mir da einmal ab.
Du musst einmal austrinken und dich betrunken machen, damit dann.
Nein, aber
eine
eine
Sprechhemmung hast du eh nicht.
Ich hoffe nicht, naja. Sonst trinken wir noch einmal.
Ich finde es super, die Nase. Ne? Sonst also, ich meine Weinkenner-Nase.
Also, wir haben von der Nase her. Ich kann das so mit Beerenfrüchte vergleichen, ein bisschen.
Ich habe da zum Beispiel auch Kirsche drin, ja?
Man vermutet verschiedene fruchtige Aromen, aber nicht wie.
Ganz klar.
Aber nicht Kirsche? So wie beim. Ich assoziiere es nicht wie beim Grünen Wettliner in so saure Aromen wie vom Apfel, sondern eher so süßliche Aromen wie Beeren, Kirsche ist
Apfel
auch
ist
was.
Da, Beeren ist da, aber es Kirsche ist meiner Meinung nach sehr schön da. Sauer, wie heißt das? Starke Beere. Quitte auch, aber starke Beere ist ganz stark.
Was
aber
mir,
süßen
was mir von dieser Einzellage auffällt, wenn ich vergleiche mit Lösslagen, die eher so im Funberg stehen, dann
das
haben wir noch einen Weingarten. Nein, da ist ein lehmiger Boden und darunter ist ein bisschen laut geologischer Karte schottriger.
Ja.
Aber er hat wirklich ein Potenzial, der Weingarten, weil der Rotwedin ein bisschen mehr kämpft dort. Und am Lösen muss man ein bisschen früher lesen.
Fantastisch.
Beim Brindelsgraben kann man länger hängen lassen. Er kann noch länger eigentlich die Aromatik ausprägen. Und wir haben jetzt über Jahre hinweg geschaut, was da los ist, was da möglich ist. Ziel war immer, mit diesem Brindelsgraben eine Spätlese zu machen, einen Wein, der 10, 15 Jahre liegen kann und reifen kann.
Das kann der auch.
Diese Reifefähigkeit des Roten Wettliners hat mein Vater, mein Großvater, das haben sie nie ausgelotet.
Was kostet diese Magnum Brindelsgraben, wenn man sie weglegt zum Lagern? Weil das ist sie, dazu ist sie super.
Also, mein Letztverbraucherpreis haben wir da 39 Euro. Und wir versuchen.
Das ist ein Witz für das, was es kann. Ja?
Nein, es ist ja so, dass die Einzellagenweine jetzt momentan im Wert steigen. Und,
ich fordere sie auf, sofort 15% teurer zu werden.
Nein. Entscheidend ist das, dass wir beim Brindelsgraben noch nicht am Ende des Potenzials angekommen sind, wo der Winzer jetzt schaut, wie spät kann ich lesen und was will der Wein, die Traube, wenn ich sie im Keller habe, wie kann ich das herausarbeiten, das wunderschöne Aroma.
Fantastisch. Ja. Also ein 20er da, dann machen wir fertig.
Genau, dann haben wir noch da.
Ich kann mich inzwischen auch wieder selber unterhalten. 20er. Ich unterhalte mich halt selber in der Weimar Liesl. Da ist der Chef von der Liesl, geht vorbei, ja, und zeigt mir die Zunge, unerhört. Ja. Das wird Konsequenzen haben. Der Mann kommt aus der Steiermark, oder? Da wird er in Kärntner. Servus.
Christian, wo
Wu, Wu, genau, du bist der Wu von Facebook. Morgen kannst du dich dann hören auf der Weinparty.
Wu. Was machst du für einen Artikel über
wenn man Laden, über den Rotweinlehner, ja, quasi, also Artikel nicht, ich mache eine Audio-File, ja, quasi, und stelle das als Audio-File rein. Und er hat viele interessante Sachen erzählt. Und ich finde, die Traube war hochinteressant, ne?
Rotweinlehner,
das sind ja, kennt die Welt nicht, aber...
Christian, ich bin Freund von Wolfgang, aber ich bin oft in
Österreich
bei
der Wu.
Schloss Heiligenkreuz. Meine Tante ist da oben in Heiligenkreuz.
Schloss Heiligenkreuz.
Guttenbrunn,
Stift.
Stift.
Das ist was anderes. Da gibt es zwei.
Okay.
Gibt es ein Schloss?
Eins ist bei Herzogenburg mehr.
Ja.
Genau, das andere ist größer und woanders hin.
Und du kommst woher? Also interessiert ja nicht, woher kommst du eigentlich ursprünglich?
Ich komme aus Stuttgart, aber meine Tante ist
Sturgorda.
St.
Pölten. Eine Tante in St. Pölten, mein Beileid für St. Pölten, aber...
Und ich gehe so oft zu Mike Lehrer, wie es hier auch. Das ist nämlich ganz lustig.
Das Lehrer ist ein Top-Gastronom. Ja, da kennen wir sie aus, wenn wir näher kennen.
Gute Karte.
So, könnt ihr jetzt bitte aufhören? Nein, zu der Heute machen wir ein Interview hier. Ja? Also, komm, wir sind jetzt bei welchen Unterschieden sind wir jetzt?
Wir haben jetzt den 20er Brindelsgraben.
Der 20er Wein Brindelsgraben. Das ist ein alter Verkehr. Brindels, wie das Bründel, mit I,
so Brindel. Brindel, das Brindel.
Ja.
Und der Graben, also da ist ein Graben, ja, wie der Name heute halt schon sagt.
Ja.
Jetzt ist diese Lage.
Hier und sieht man schon ein bisschen eine leichte Reife, aber ohne Petrol, aber mehr Boden, also mehr Boden, mehr Breite. Nee, geht es nicht. Geht es nicht.
Die Flasche.
Also die Flasche. Die Flasche geht schon. Aber das
mit Kork, bitte.
Das ist der 20er
Jahrgang 20, Brindelsgraben.
B-R-I-N-D-L-S.
Erntezeitpunkt Ende Oktober.
Und aber echt, mit Brindels?
B-R-I-N-D-L-S. Brindel, so wie das Brindel.
Okay.
Brindelsgraben. Laut Josef II. Der
Hobbiton.
Karte. Ist es an und für sich eine Lage, die man sehr spät lesen und wo die Aromatik sehr schön rauskommt.
Okay.
20 war ein bisschen weniger Alkohol, also die hat sich noch bei 13. Aber wirklich eine schöne Spätlese.
Hast du Rotweine auch?
Wir machen zweigelt ein bisschen. Und können wir heute noch probieren.
Aus dem Tor, dann machen wir das auch noch. Dann machen wir den Zeigen, hängen wir es noch kurz an. Brindelsgraben ist fantastisch, ja, für das Geld. Muss ich jetzt ganz klar sagen. Das ist ein absoluter Tipp auch zum Lagern. Eine Sorte, die niemand kennt. Also, dass es in der Magnum gibt, ja, quasi bei ihm. Und die meiner Meinung nach wahnsinnig lange und gut zu lagern ist. Also eine Überraschung darstellt, wenn man so 10, 15 Jahre Zeit hat, was ich ja nicht mehr habe.
So. Eines wollte ich zum Rotweinlehner noch anschließen. Es gibt,
was?
Es gibt kleinbärige, alte Klone vom Rotweinlehner. Ja. Und das haben wir dort in diesem Weingarten verwirklicht. Wir haben über 20 Jahre hinweg...
Was wollen das?
Kleinere Beeren, mehr Aroma, aber widerstandsfähiger gegen die Fäulnis, weil man sagt, der Rotweinlehner, der fault sich so weg. Das ist überhaupt nicht wahr, sondern du brauchst nicht die großen Trauben wie hier da am Bild.
Ich habe immer gehört, der Rotweinlehner ist der St. Laurent quasi unter den Weißwein.
Er ist schon sensibel, wenn er süß ist, aber es ist ein Unterschied, ob das so eine Riesentraube ist. Also manche sagen, der Hitlerrote, das war so eine Selektion.
Der Hitlerrote, wer was?
Es gab in den 50er Jahren einen Trend, diese Verrieselung und dass das Traubengewicht schwer ist, dass du einfach mehr Wein magst von dem Weingarten.
Okay.
Und es gibt Linien, die sind große Trauben, die sind aber sensibler gegen die Fäulnis.
Okay.
Und dann gibt es eben diese lockerbärigen Trauben und da hast du einfach mehr Inhalt im Glasl. Und das ist eigentlich der bessere Rotweinlehner, der alles, nicht diese Fäulnisempfindlichkeit hat.
Alles, was ich von dir trinke, hat maximal Gewicht, ja. Also ist erstaunlich, ja, hat einen sehr burgundischen Stil, aber, und jetzt kommt's, das ist für mich entscheidend, ist sehr österreichisch und ist sehr donaumonarchisch, wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Das sind die Weine, die du ja in Richtung Sturovo, im slowakisch-ungarischen Gebiet auch findest, die sind ähnlich. Und manche trockene Weine im Tokaj sind ähnlich wie deine. Ähnlicher als Weine in der Wachau.
Ja gut, der Furmin ist eine geniale Traube, die halt für das Furmin speziell ist. Für uns eignet sich der Rote Wediner genial, der passt mit dem Klima voll zusammen. Und wir sind auch stolz, dass wir ein Rote Slofo Presidio sind.
Ein Cuvée zwischen Rote und Grüner Wediner, schon mal probiert?
Ein Cuvée zwischen Traminer und Roter Wediner mit einem Orange Traminer. Also das können wir auch noch probieren. Haben wir da.
Ah, das ist ja klar. Am ersten wir sehen ein Cuvée zwischen Rotweinlehner und Grüner Wediner oder Rotweinlehner und Riesling.
Also, Why not?
Gut, aber machen wir das vielleicht. Ich meine, das ist im Ernst, wir reden dann später, ja?
Aber was ich halt noch anschließen wollte, das Slow Food Präsidium vom Roten Veltliner haben wir mit unserer, soll man sagen, Arbeitsgruppe, Freundschaftsgruppe, die sich zusammengefunden hat für die Reaktivierung des Roten Veltliners. Also das ist über die letzten 20 Jahre passiert, okay. Und das Slow Food Präsidium ist für uns eine Auszeichnung.
Was?
Slow Food ist eine Bewegung aus Italien.
Slow Food, ich hab's nicht verstanden.
Ja, und das Presidio, das ist irgendwie so ein Status, wo du dann dokumentiert hast, die Produktionsweise, aber auch die historische Herkunft, dass es was Besonderes ist. Dadurch gehen wir eigentlich stolz.
Also automatisch was Besonderes, weil es nichts davon gibt, außer 250 Hektar.
Also es gibt tolle Produkte, die von Slow Food die Bezeichnung Presidio kriegen. Da gibt es einige Sachen. Zum Beispiel das
Slow Food.
Bei Slow Food, ja, okay. Zum Beispiel das Waldfelder Blondvieh.
Presidio.
Presidio.
Presidio?
Presidio.
Seltsam, ja? Aber egal, ja? Precisio, wer? Precisio, präzise? Wir haben ja eher einzureden. Precisio. Precisio per me, sounds logischer. Aber ja. Precisio ist schon logisch, aber Presidio, das scheint mir nicht logisch als Italiener. Bitte den Zweigeld.
Jawohl.
Wir haben
ungefähr 8% unseres Weinguts von den 15 Hektar haben wir Rotwein.
Das tut
nicht viel.
Das tut jetzt sofort noch Merlot. Und zwar durch den Pfeffer.
Ist aber Zweigelt, der vor 100 Jahren aus Blaufränkisch mal St. Laurent
austrinken. Selber riechen, los, austrinken.
Jawohl.
Selber Zeit einschenken. Schuck. Und weg ist er. Und jetzt der Zeilwein als Schlusspunkt hier.
Ein Norgel.
Norgel. Ich muss den Deutschen wieder erklären, was ein Norgel ist. Will ich aber jetzt nicht.
Einen kleinen Schluck. Man sagt dem Zweigel diese Kirschfrucht noch, das hat er vom Blaufränkischen.
Ja, da hat er total mehr Lohn. Ne? Der Pfeffer ohne Ende.
Das Schöne am Zweigel ist, du kannst den super hängen lassen, bis zur Vollreife und Ende Oktober.
Das ist sehr gut. Das ist jetzt sehr gut, was ich hier trinke.
Er hat eine gewisse Konzentration.
Das Satte, genau.
Ja, also wirklich volle Reife.
Säure.
Wir schaffen es nie über 13 Alkohol, das ist ja auch positiv.
Gott sei Dank.
Es passiert einfach. Es ist so, wir sind ja ein Weißweinklima.
Gott sei Dank nicht über 13 Alkohol. Deswegen ist es super.
Also im Blut hat er den St. Laurent, das ist irgendwie, was der Pinot halt hat. Eher für das kühle Klima. Wir schaffen ja nie einen Blaufränkisch oder einen Cabernet, der wird bei uns nicht gescheit wachsen.
Nein, geht nicht. Aber das ist
er passt in unser Klima, der Zweigel. Aber du musst ihm viel Luft lassen bei der Vergärung. Du musst ihm schön auf der Maische lassen.
Trotzdem hat er deine Handschrift, also quasi eure Handschrift, das hat er auf jeden Fall, weil er auch dieses leicht dreckige, leicht delikate, also viel sehr delikate, leicht dreckige Satte hat. Verstehst du, was ich meine? Das Satte. Dieses die Wurstbrot, ja? Das Wurst, dieses, dass du denkst, ich trinke ein Maul voll Wein, der Biefke sagt ein Maul voll Wein, der Deutsche sagt ein Maul voll Wein, ja, und das ist genau die richtige Bezeichnung, wie Deutschland es oft sehr präzisere Bezeichnungen gibt es in Österreich. Österreicher reden gerne herum, der Deutsche hat immer sehr präzise Bezeichnungen. Lecker ist wahnsinnig präzise, die Österreicher hassen lecker, ich finde lecker, ausreden lassen. Und ein Maul voll Wein ist auch fantastisch richtige Bezeichnung, ja, sagt alles aus, was ich sagen muss. Und das ist hier ein fantastisches Maul voll Wein, ein Zweigel, den ich nicht blind erkannt hätte, obwohl ich eine Milliarde Zweigel getrunken habe. Mein Leben, hätte das nicht als Zweigel erkannt.
Ich glaube, man findet heutzutage auch in Deutschland viele Naturweinwinzer, die aus dem Riesling sensationelle andere Interpretationen zaubern.
Das ist jetzt keine andere Interpretation, das ist ja tatsächlich eine andere Zauber. Das ist Pfeffernke, das kann man eine Frau oder Merlot. Wenn du mir jetzt das sagst, dann kann man eine Frau sagen, ja. Geh mal rein mit der Nase und bestätige das. Und wehe nicht. Wehe wir nicht.
Als Wein sage ich nur, im Zweigel steckt sehr viel drin, du musst ihm volle Reife geben. Und das Schöne ist, er ist nicht so sensibel, wenn die Traube reif ist. Du kannst ihn wirklich schön bis Oktober hängen lassen. Das ist der Zweigel.
Ich sage danke, Herr Wimmancerni, Winkel Herr
Wagner.
Das
war meine Ehre.
Ja, war mir eine Ehre. Und das, Sie hören sich selber dann in diesem Weinparty-Psychoradio. Ciao, ciao.